Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, eine neue Woche und irgendwie eine internationale Woche, denn die Frauen haben Länderspielphase, die Männer Champions League und es ist wieder richtig was los. Roman, bist du schon mittendrin in dieser internationalen Woche?
Aber sowas von Hi Almut, völlig eskaliert ja schon. Mit den Spielen am Dienstag, also das ging ja schon gut los, also wir klären auf, also die Mittwochsphase haben wir dann nicht mehr mitgenommen, aber ich glaube der Dienstag hat allein was die Tore angeht schon gereicht, allein wenn wir mal nur Leverkusen und den BVB, die beiden Deutschen nehmen, oder?
Ja, auch die beiden bei Arsenal, also da war ja so viel dabei, konnte man eine schöne Torshow draus machen.
Ja, absolut und ich glaube, ich lehne mich mal weiter zum Fenster, wenn man uns zuhört und die Mittwochsspiele auch schon durch sind und dann Euroleague, Conference League ansteht, also da werden noch ein paar Türchen dazukommen. Was ich bei Leverkusen halt unfassbar fand, ist diese 3 Minuten vor der Halbzeit, als, glaube ich, in 350, 360 Sekunden 3 Tore fallen und Leverkusen dadurch auseinanderfällt und dadurch auch natürlich nach 2 Roten und verschossenem Elfmeter und was da alles war. Irgendwann, glaube ich, kippt dann, du weißt es besser als ich, auf dem Feld auch, auf so einem Niveau, irgendwann kippt dann so ein Spiel in eine Richtung, das kannst du gar nicht mehr einfangen. Dann roll in.
Ja, wenn du dir nochmal 3 Buden vor der Halbzeit fängst, ist es ganz schön schwierig, das irgendwie zu drehen. Und selbst wenn da dieses Aufbäumen gewesen wäre, hat das ja PSG auch kurz nach der Halbzeit schon wieder im Keim erstickt, nachdem sie dann nachgelegt haben und direkt in der 50. Minute. Also war schon irgendwie ein bitterer Abend. Und viele reden ja immer davon, dass es solche Ergebnisse ja nur im Frauenbereich gibt. Nein, ja, das gibt's ist auch Quatsch. Im Männerbereich.
Das ist wirklich Quatsch. Und vor allem, erstmal muss man, bevor du zu deiner Anekdote kommst, eine Lanze brechen für diesen neuen Champions League-Modus. Ja, du hast auch irgendwie Kairat Almaty gegen Paphos, was irgendwie.
Ja, das
klingt,
war nicht so ein grandioses Spiel, das stimmt.
Das klingt noch weniger als nach Conference League und es fällt auch kein Tor. Aber ansonsten, jede Woche Arsenal Atletico, PSG Bayern, BVB, Tottenham, keine Ahnung, also die spielen alle noch gegeneinander. Das ist ja ein unfassbares, so hat man es ja auch sich erhofft und da hat sich tatsächlich auch mal Herr Ceferin, der UEFA-Chef, auch mal zu geäußert vor ein paar Wochen und gesagt, tja, wir haben es doch gesagt, wir können auch mal was besser machen. Muss man ihm jetzt einfach mal uneingeschränkt recht geben? Ja, es gibt die eine oder andere Partie darunter, die gab es aber in der Gruppenphase auch schon, aber diese, ich sag mal, Fülle von Topspielen Woche für Woche oder alle 2 Wochen mit so viel Toren und was es da für Ergebnisse gibt, ne? Also die Frankfurter gewinnen 5-1 gegen Galatasaray. Galatasaray gewinnt 1-0 gegen Liverpool, während Frankfurt 5-1 gegen Atletico verliert. Und dann gewinnt Arsenal mal eben 4-0 gegen Atletico. Was macht man damit?
Ja, da geht's echt ein bisschen hin und her. Aber was ich auch so schön finde, eigentlich auch aus Spielersicht, du hast mehr unterschiedliche Gegner. Also wer spielt gerne 2-mal in kurzer Zeit gegen die gleichen? Auf der einen Seite kann man Revanche nehmen, ja, und man kann auch sagen, es ist dann fairer, weil man einmal auswärts und einmal heim gespielt hat. Aber es macht ja auch Spaß, immer gegen andere Gegner zu spielen. Und man hat ja dann das Gefühl...
Auf Top-Niveau jede Woche fast.
Ja, und man hat auch das Gefühl, dieses System ist ja dann vielleicht auch fairer, wenn du gegen unterschiedliche Mannschaften gespielt hast. Dann konntest du dich halt mit anderen noch messen. Tja, von daher, wie du gesagt hast, ein gutes System.
Du hattest immer diese 3 Spiele, also diese 3 Gegner, Hin- und Rückspiel. Das war dann in dieser alten, so alt ist sie noch gar nicht, 2 Jahre her, aber dieser herkömmlichen Gruppenphase, wie es sie ja fast 20 Jahre dann gab, gab ja auch mal 2 Gruppenphasen. Wir haben ja auch da schon einiges erlebt in diesem Wettbewerb, aber ich fand das immer sehr, sehr interessant, wie du sagst. Manchmal hast du ja dann als, ja, wenn du quasi gegen den, das 3. und 4. Gruppenspiel war ja immer gegen den gleichen Gegner. Also hast du ja immer zuerst dann auswärts und dann zu Hause irgendwie gespielt. Das war ja dann quasi, lief ja so gegeneinander quasi der Modus, dass du gegen den ersten Gegner dann am Schluss nochmal gespielt hast und mittendrin 2-mal hintereinander. Und wenn du dann wirklich eine Gruppe hattest mit den Bayern ganz oben und dann irgendwie sowas auf dem Niveau Porto, dann sowas auf dem Niveau von Paphos oder Piraeus und irgendwie noch eine 4. Mannschaft, die jetzt irgendwie so dazwischen ist, dann hattest du nach 3, spätestens nach 4 Spieltagen, wenn der 3. und 4. Spieltag irgendwie Bayern gegen Paphos war 6-0, 7-1, ja, dann war es das. Oder Paphos war nicht dabei, aber you name it. Also Props für diese tolle Modusänderung.
Ja, auf der anderen Seite, da könnte ich sogar auch noch eine andere Anekdote erzählen, die jetzt passt, wo die Gruppenphase mal spannend war, aber Das können wir mal zu einem anderen Zeitpunkt machen.
Gibt ja noch ein bisschen Gruppenphase, also Vorrunde, Ligaphase bis Januar.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Jetzt mal ganz, ja, eigentlich fast weit davon weg. Jetzt muss ich mal gucken,
macht
wie
nix.
Ich den Bogen schlage. Aber wir kommen auch gefühlt nachher dahin wieder zurück. Also es ist jetzt ein kleiner Roundtrip. Also Anekdote.
Ja, mit dir fahre ich überall hin.
Das ist schön. Ich freue mich schon mal, dass wir zusammen nach Düsseldorf fahren. Und da ist auch die Anekdote her.
Freitag,
denn die
genau.
Nationalmannschaft der Frauen spielt am Freitag in Düsseldorf. Das erste Mal dort im Stadion. Und ich habe mich dann zurückerinnert, was denn meine erste Assoziation mit dem Düsseldorfer Stadion war.
Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Meine erste Assoziation ist tatsächlich nicht mal ein Spiel gewesen, sondern in diesem Stadion habe ich mal einen kompletten, beziehungsweise sogar zwei komplette Medientage mit der Frauennationalmannschaft gehabt. Hat die Frauennationalmannschaft dieses Stadion gemietet, mitten im Winter, ich meine, es war Januar 2011, in dem berühmt-berüchtigten WM-Jahr, hat das Dach zugemacht, denn es ist eins der wenigen Stadien in Deutschland, wo man das Dach zumachen kann und wo man auch eine Klimatisierung haben kann. Das, worüber ja sonst in Katar im anderen Sinne gesprochen wurde, dass man sagt, man kann die Stadien herunterkühlen, und in Düsseldorf konnte man sie auch ein bisschen heizen. Und es lag draußen tatsächlich Schnee.
Das muss sehr lange her sein, wenn da Schnee lag. Das
ja.
Kann mich gar nicht erinnern in Deutschland.
Man konnte in diesem Stadion dann, also da war es dann keine 25 Grad warm, aber es war zumindest grob zweistellig. Also ich meine, es waren so 11, 12 Grad, aber für Werbedrehs deutlich angenehmer als -3. Und wir haben dann in diesem Stadion verschiedene Werbedrehs gehabt, um dann halt die Spots für die WM 2011 einzuspielen. Und da war alles unter
findet
größter...
Findet man die noch irgendwo?
Ja, da findet man garantiert noch was irgendwie von der Commerzbank und Co. Und das Lustige war auch, dass sie alle sehr, sehr nervös waren. Dieses Stadion ist groß, da ist natürlich auch dann irgendwie noch so ein bisschen Geschäftsstelle mit Fortuna Düsseldorf und Co. Und wir sind ja mit den neuen WM-Trikots da herumgelaufen, die noch nicht geleakt waren. Und es sollte keiner so richtig erfahren, was denn dann da los ist. Also es war sehr lustig, und es war für mich als junge Spielerin, ich war erst, da war ich noch nicht mal 20, also 19 Jahre, kurz vor meinem 20. Geburtstag. Und da habe ich noch in der zweiten Bundesliga gespielt, was wahrscheinlich jetzt vergleichbar ist mit Regionalliga der Frauen oder darunter, weil es so unprofessionell war. Und man ist dann plötzlich in etwas hineingerutscht, wo man dachte, krass, hier wird ein Stadion gemietet für unsere Werbedrehs.
Und aufgeheizt extra noch.
Und aufgeheizt, und ich habe das irgendwie ziemlich genossen, obwohl die Tage sehr anstrengend waren.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich frage mich jetzt, Herr Journalist, wurden die Trikots denn geleakt an dem Tag?
Tatsächlich nicht.
Weil das wäre jetzt in Zeiten von Social Media, 2011, jetzt muss ich mich erinnern, ja okay, klar, Facebook gab es da schon, logisch.
Ja, da hat es aber erst angefangen. Also ich glaube, mit Twitter und Facebook hat es da angefangen, aber noch nicht dolle.
X vormals Twitter, meine Lieblingsbezeichnung dieser Social Media Plattform. X vormals Twitter-Kanal, ja, das muss so, als ich im Studium war, da ging das so los, also es muss ein, zwei Jahre später, drei Jahre später gewesen sein. Instagram fing dann auch so nach und nach an, zumindest auf dem deutschen, europäischen Markt. Ja, spannend, aber wahrscheinlich heutzutage hättest du, und jetzt auch heutzutage im Frauenfußball, im Vergleich zu vor 15 Jahren im Frauenfußball, hättest du wahrscheinlich gar keine Chance mehr, wenn das einer sehen würde.
Ja, vor allem hatte ich das Gefühl, dass die Medienlandschaft gar nicht wusste, dass wir da unsere Werbedrehs haben.
Das kommt
noch
dazu.
Und heutzutage wäre das nicht zu verheimlichen gewesen.
Ja.
Und das war 2011 noch möglich, dass man dann einfach in diesem Stadion diesen Dreh hat. Und das irgendwie eine ganz andere Welt war.
Heute hätte man den Dreh raus.
Heute hätte man den Dreh raus.
Gut, aber jetzt kommst du mit deinem Thema, dass du, das verrate ich schon mal, du hast gesagt, auf dieses Thema kannst du gar nicht kommen. Das
nee, ich
überrascht
hab,
dich.
Genau, würde dich vermutlich überraschen, aber so sollte es ja auch sein.
Ja, absolut.
Jetzt kommen wir nämlich tatsächlich eigentlich wieder so ein bisschen zu den Champions-League-Spielen zurück.
Okay.
Denn es gibt jemanden, der am Dienstagabend zum einen sehr auffällig war, aber das auch schon die ganze Saison. Und ich wollte schon vor zwei Wochen mal eine Lanze für ihn brechen. Denn es ist kein deutscher Spieler und er spielt auch bei keinem deutschen Verein. Aber es ist einer, der mir schon in sehr jungen Jahren aufgefallen ist. Also als er sein Debüt damals gegeben hat in der Premier League, war ich vom ersten Spiel an totaler Fan. Und er hat es dann auch über die Jahre bestätigt. Und dann ist er etwas in Ungnade gefallen und erlebt jetzt den zweiten Frühling. Und ich freue mich darüber ungemein.
Okay, du willst mir das gleich verraten. Ich überlege natürlich gerade. Mir fallen da ein, zwei Spiele ein. Ich frage nur gerade, ob das, frage mich gerade, ob das passt mit der Premier League Debütsaison. Aber sonst hätte ich nämlich meine Lanze gebrochen, aber das kann ich ja trotzdem noch machen für Vitinha.
Ah, auch interessant.
Weil, aber das kommt dann danach. Ich reihe mich ein, wie es das Format will.
Wer ist es? Bei mir ist es Marcus Rashford, der ja auch noch eigentlich nicht so alt ist, aber man hat dieses Gefühl, er ist schon 15 Jahre im Geschäft, also ist ja auch nicht ganz weit hergeholt mit seinen 27, aber...
Ja gut, aber mit 12 hat er noch nicht...
Nein, da hat er noch nicht gespielt, aber kurz danach, aber 10 Jahre hat er dann schon, deswegen er ist ja auch schon bei fast 300 Premier League Spielen dann irgendwann gelandet und er hatte dann ja so ein bisschen Probleme, also 22, 23 war er noch... Einer der herausragenden Spieler, wurde ja auch von den Fans zum Premier League Spieler der Saison gewählt. Und dann kam ein Erik ten Hag, über den wir ja auch schon in Bezug auf Leverkusen gesprochen haben. Und in der zweiten Saison war es dann so, dass ja Marcus Rashford nicht mehr so ganz an seine Leistung herankam. Dann gab es im November bzw. Oktober 24 einmal einen Trainerwechsel mit dem Interimscoach Van Nistelrooy. Und danach kam der Ruben Amorim und der hat sich ja mit Marcus Rashford so ungefähr gar nicht verstanden. Da gab es ja auch diverse Male, wo er nicht im Kader stand, in Bezug auf Dezember 24 und auch Januar 25. Der Trainer hat ja auch öffentlich über Marcus Rashford geschimpft, von wegen, ja, wenn man keine 100% und auch keine Maximalleistung im Training sieht, dann stelle ich ihn auch nicht auf und er muss selber an sich arbeiten und so weiter. Also da wurde er doch sehr, sehr runtergemacht und daraufhin wurde er dann verliehen zu Aston Villa, hat ja bei Aston Villa noch ein paar Spiele gemacht und letztendlich war dann im Sommer die Diskussion, geht er jetzt zurück zu Manchester United, wo immer noch der gleiche Trainer ist und wo es vermutlich nicht weitergehen wird oder wo geht es dann hin? Und jetzt ist er per Leihe bei Barcelona und ist momentan da eigentlich der Topscorer, wenn man nicht nur die Tore, sondern auch die Vorlagen sieht. Seine Bilanz jetzt gerade bei 12 Spielen mit Champions League und La Liga gerechnet, 5 Tore, 5 Assists. Das ist jetzt schon nicht so schlecht. Und man merkt auch, dass er dieser Mannschaft unheimlich gut tut. Auch ein Hansi Flick ist voll des Lobes. Und dann fragt man sich natürlich, muss er jetzt im Training weniger zeigen und darf wieder spielen oder wohin geht's?
Der erste Gedanke, der mir dazu kommt, ist, als er sich überlegt hat, gehe ich dann wieder zurück zu Manchester United, zu, wie du sagst, Ruben Amorim, dem ich jetzt Problem habe, also aus seiner Sicht gesprochen, oder zieht es mich lieber rasch fort zum FC Barcelona?
Ach, du bist aber heute auch kreativ wieder mit deinen Wortspielen.
Und es zog ihn rasch fort zum Hansi. Und wenn jemand dann Spieler wieder hinkriegt, wenn jemand eine Mannschaft weiß anzupacken, also klar, bei Barca, wir haben ganz früh mal über ihn gesprochen, über Hansi Flick, falls du dich erinnerst, einer der ersten Folgen. Klar, nicht alles, also er ist Meister geworden, okay, also mehr als okay sogar. Da lief auch trotzdem nicht alles rund und Causa Ter Stegen, jetzt können wir da noch ein paar Minuten länger drüber reden, wenn wir wollen würden. Da gab es auch Themen, wo es ein bisschen abging und nicht nur auf. Aber am Ende sagte auch der Hansi, ja, bei dem Spiel, als wir 8-2, falls ich mich richtig erinnere, als wir mit den Bayern gegen Barca gewonnen haben, da saß ich so ein bisschen auf der Bank beim ersten Tor wie beim achten. Und jetzt habe ich mich verliebt in den FC Barcelona und meine Emotionen sind erweckt. Mag sein, dass sich das verändert hat, aber was sich nicht verändert hat, du kennst Hansi ja noch viel besser zu DFB-Zeiten, als er Sportdirektor war, glaube ich. Hast du ihn hin und wieder mal kennengelernt, richtig?
Korrekt, ja.
Er ist halt ein Menschenfänger. Jetzt können wir ja gerne sagen, das hat beim FC Bayern, da hat man jetzt auch einen Menschenfänger mit Vincent Kompany, den man ja auch verlängert hat. Auch das ist ja relativ frisch reingekommen. Das hat beim FC Bayern, man sieht es jetzt ja bei Versa Kompany auch wieder, das hat halt funktioniert. Und das funktioniert bei so Spielern wie Rafinha, bestes Beispiel, der, glaube ich, im Spiel gegen die Bayern in der letzten Saison für Barca auch ein oder zwei Tore sogar gemacht hat. Oder vorletzte Saison war es schon, wo man auch dachte, den hat der Hansi hinbekommen. Jetzt kommt der Rashford, jetzt hat der Hansi den auch schon wieder hinbekommen. Das ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass jemand, der talentiert ist, der vielleicht Probleme hat, der vielleicht auch sich nicht immer hervortut mit dem allerfestesten Charakter, wie man so im Training auftritt. Aber der Hansi kann's.
Ja, der kriegt das dann gut koordiniert. Und das scheint ja auch nicht nur bei Marcus Rashford gut zu laufen, sondern
eben.
Der hat anscheinend ein Händchen dann dafür, zumindest in der täglichen Arbeit. In der Nationalmannschaft ist es ja vielleicht nicht ganz optimal gelaufen oder so, wie man sich das vorgestellt hat, aber er hat in der täglichen Arbeit ein Händchen dafür, wie er mit diesen Spielern umgeht und wie er sie entwickelt, wie er anscheinend mit ihnen kommuniziert und dann wieder das Beste aus ihnen herausholt. Und man muss ja auch sagen...
Ist das vielleicht das Stichwort, Almut? Also ist vielleicht das Stichwort tägliche Arbeit, die er eben beim DFB als Bundestrainer nicht hatte? Also vielleicht ist das ja genau das Stichwort.
Könnte ich mir bei Hansi Flick sehr, sehr gut vorstellen, weil es hat ja immer einen Effekt, wenn Spieler wieder in eine Verantwortung von einem anderen Trainerteam gehen, wenn sie dann einen anderen Einfluss haben und wenn man halt nicht mehr so, ja, Kontrolle will ich nicht sagen, über diese Spieler hat, aber schon, ja, Einfluss nehmen kann. Das ist einfach genau dieser Punkt. Und Marcus Rashford hat, glaube ich, einfach auch Vertrauen gebraucht. Und im Konstrukt von Hansi Flick spielt er ja auch nochmal eine enorme Rolle, auch mit seiner Erfahrung. Weil wenn man sich die Barca-Stammelf so anguckt, da sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die
schon sehr jung,
18, 19, 22, 24 und so weiter sind. Und die brauchen auch ihre Angelpunkte, weswegen schätzungsweise auch ein Chesney im Tor sehr wichtig ist mit seinen 35 Jahren. Aber auch ein Rashford momentan ganz vorne drin, der dann nochmal eine ganz andere Ruhe und auch dieses Gehen hat, ja, ich gehe jetzt voraus.
Wobei Chesney fairerweise ja auch nur der Ersatzmann ist jetzt aktuell.
Das stimmt.
Trotzdem natürlich auch in der Kabine und ja auch sicherlich nach seiner Rückholaktion, da ist er quasi vom Liegestuhl mit der Zigarette oder der Zigarre im Mund.
Ja, das war auch eine Wahnsinnsgeschichte, darüber hätte man eigentlich auch einen Podcast machen müssen.
Ist der ja wieder aufgekommen und dann ja kam der Kollege von Espanyol, der ja auch Grund für den Ärger rund um Marc-André Ter Stegen war, der dann auch verletzt ausfällt. Jetzt hast du natürlich, und dann passt diese Geschichte dann doch wieder, ne, diese Erfahrung. Und ja, Rashford trifft, der kann nicht nur Kick and Rash.
Oh meine Güte.
Der kann auch richtig gut Fußball spielen.
Also man muss jetzt hier aufklären, er hat nicht nebenher irgendwie ein Bier stehen oder so, sondern die Kreativität, die ist einfach in Roman drin.
Das ist schön, dass du das sagst. Nur mal einen ganz kleinen Minischwank oder Schwenk, da ich auch Volleyballspiele kommentiere und hin und wieder mir da Leute sagen, ja, der hat sich das doch aufgeschrieben, die Sätze, die Sprüche, die Wortwitze. Und der hat da irgendwelche Zettel liegen. Du kannst es jetzt belegen. Es ist nicht so. Das ist der wirre Wirrsing.
Das ist die Kreativität des R&D-Journalismus.
Oh Gott. Das weiß ich nicht. Spreche ich jetzt ungern für alle Kollegen, ob die alle so dezent in die Richtung gehen. Aber nein, Spaß beiseite. Rashford lässt sich natürlich bei Wortwitzen nicht lange bitten und ist aber, und das ist ja das, was du sagst. Ich habe die Karriere gar nicht so verfolgt. So wie du es jetzt aufzeigst, wurde mir erst wieder klar. Und das ist ja okay. Das ist in diesem Format, das wir so haben mit überraschenden Themen, die du vorgibst, dass man nochmal nachdenkt, wie oft solche Spieler, also Rafinha wäre mal, also der mit PH, der von Barcelona, den Flick wieder hinbekommen hat, wäre ein Beispiel. Auch ein Ousmane,
ja,
Dembélé.
Auch mit seinen Auf und Abs.
Immerhin Ballon d'Or Gewinner. Der hat auch Auf und Abs hinter sich. Der ist immer noch erst Mitte 20. Der hat beim BVB natürlich auch charakterlich hin und wieder oder gerade zum Ende hin schwerst daneben gegriffen mit Streik und Co. Und da spielen auch Umfeld und Berater und Träume und Ziele und Kohle alles eine Rolle. Völlig verstanden und da ticken wahrscheinlich auch nur die wenigsten komplett anders, aber manche gehen einfach ein bisschen klarer damit um. Aber das ist dann interessant, dass solche Karrierewege, und dann bin ich fast schon wieder irgendwie bei so jemand wie bei Florian Wirtz oder so, es kann nicht immer mit 19, 20, 21 der erste Wechsel, der erste große Verein, der erste Riesenvertrag sein. Es kann auch mal der zweite, dritte Weg sein und da, das ärgert mich auch und ich weiß, alles Millionäre und schön und gut. Aber wenn wir nur auf die sportliche Leidensgeschichte von Spielern gucken oder auf die sportlichen, auf die Vita hin und wieder mal gucken, erwischt man sich auch, man urteilt ein bisschen zu schnell manchmal.
Ja, vor allem kann es halt auch Spieler treffen, wo man dann denkt, sie haben ihren Zenit schon überschritten, dass sie dann nochmal wieder kommen. Also wenn man jetzt auch nochmal bei Rashford guckt, der ist nicht im Kader für die EM24 gewesen.
Und absolut richtig. Zu Recht zu dem Zeitpunkt auch.
Zu Recht zu dem Zeitpunkt, natürlich. Wir haben ja auch viele betont, dass er zu dem Zeitpunkt nicht gut genug war. Aber dass es dann nur daran liegt, wie ist eigentlich dein Umfeld? Hast du einen Trainer, der dir vertraut? Hast du vielleicht das Training, was dir Spaß macht und dich in dem Moment besser macht? Und dass dann niemand hinterfragt, der warum, wieso und ja, der hat einfach keinen Bock. Nee, woran liegt es denn genau? Und dass das...
Also kann auch mal so sein, ne?
Kann auch mal sein, aber dass eigentlich genau wie in jedem anderen Job eine menschliche Komponente sehr groß ist und eine definitive Rolle spielt und man auch mal genau an sowas arbeiten muss. Und das zeigt mir dann auch wieder, dass vielleicht manche Spieler nicht nur ihrem Berater vertrauen sollten, sondern halt auch manchmal selber darüber nachdenken müssen, fühle ich mich nicht gerade an meinem Platz sehr, sehr wohl und lass vielleicht mal, ja, die Scheine, die winken, weiter winken und entscheide mich für das Sportliche.
Ja, das sollte man sich dann auch überlegen. Macht man mal einen Schritt zurück, um dann wieder zwei vorzumachen. Auch ein gutes Beispiel, anders gelagert, aber auch ein gutes Beispiel ist Mario Götze, der gesagt hat, ich ziehe mich jetzt hier mit meiner Krankheit, die ich habe, mit meinen Problemen sportlicher Natur, die ich habe, ziehe ich mich zurück, gehe nach Eindhoven, spiele da ein Ründchen, spiele gut und gehe zur Eintracht zurück, komme wieder rein in die Nationalmannschaft, spiele wieder Champions League. Jetzt lässt er seine Karriere locker ausklingen, aber hat zwei, drei gute Jahre nochmal bei der Eintracht gehabt, trifft seinen alten Kollegen Ritz Doan nochmal wieder. Also mal, um nur mal die deutsche Brille nochmal zu nennen, das wäre ja auch so ein Fall von jemandem, der... Ja, aber über Nico Schlotterbeck haben wir auch geredet. Der war der Patzpeter da hinten bei seinem ersten Länderspiel, bei seinem zweiten auch. Manche Karrieren sind nicht linear und manche sind auch wahrscheinlich noch zwei, dreimal nicht linear, ehe sie dann vielleicht ganz steil nach oben gehen. Oder?
Ja, da können wir ja dann auch noch was in Fokus nehmen. Wir können ja mal gucken, was mit Moukoko passiert, der jetzt ja auch eigentlich dem gesagt wurde, er wird die Karriere hinlegen und er wird der Rekordnationalspieler werden. Und dann hat es halt nicht von Anfang an so geklappt. Hat jetzt aber, man hat, also das ist zum Beispiel auch etwas, was man sehen konnte am Dienstagabend bei der Champions League, dass in Kopenhagen, er war ja dann auch an dem ersten Tor beteiligt, beziehungsweise eigentlich auch mit der Einladung beim zweiten, dass dann halt seine Teamkollegen in Kopenhagen auf ihn zu sind und ihm wirklich aufgemuntert haben und ihm gezeigt haben von wegen, hey, du kannst das doch und jetzt hier geht's gegen deinen alten Club.
Ja,
also
geherzt,
das war auffällig.
So, ne?
Also vielleicht hat er jetzt auch in Kopenhagen das Umfeld gefunden, was er braucht.
Das ist
so. Wir werden es verfolgen.
Wir werden es verfolgen und bei Marcus Rashford bleibt man dann auch dann gern wieder hängen und zu sagen, ne, das ist eine super Bilanz, ist vielleicht der richtige Schritt. Wie geht's dann für ihn im Sommer weiter? Umfeld passt, Trainer offenbar passt, um den auch nochmal zu machen. Vielleicht gibt ihm dieser Schritt dann ja Rashed.
Ja, jetzt müssen wir nur mal sehen, ob bei dieser Rashford-Klausel das Cash bei Barcelona nicht fort ist. Man weiß ja nicht,
Markus Cash
ob sie das fort. Geld haben, aus einer Kaufoption zu ziehen. Es sind ja kolportierte 30 Millionen.
Ich überlege mir jetzt schon mal einen passenden Titel für unsere Folge, die irgendwas mit Cash, Rash, Fort oder so beinhalten wird. Aber um das mal, also ist ja super, ich glaube, wir haben das ja auch inhaltlich, glaube ich, gut aufgefangen, indem man sagt, das ist ein gutes Beispiel. Jetzt will ich noch einmal zu Vitinha kommen. Das ist natürlich jetzt nicht die Geschichte, die vielleicht so geht, wie sie jetzt bei den Beispielen, die wir eben hatten, wie sich's da zugetragen hat. Aber auch so ein Spieler, der so komplett unterm Radar war, der war jetzt Nummer 3 bei der Ballon d'Or-Wahl. Dembélé, haben wir ja gerade gesagt, war erst, ich glaube, 6 unter den ersten 12 oder so waren von PSG. Wenn du dann Donnarumma dazu nimmst, der bei Man City jetzt spielt, waren es, glaube ich, sogar 7 unter den ersten 15 oder sowas. Aber Vitinha hat 123 Pässe gegen Leverkusen gespielt. Klar. Irgendwann 10 gegen 10, da geht der eine oder andere Pass vielleicht mal leichter durch. 123 Pässe, 122 sind angekommen. Der hat 99% seiner Pässe in einem Champions-League-Spiel an den Mann gebracht. Tor, Vorlage, sogar ein Traumtor kurz vor Schluss. Ich finde, es sind diese Spieler, ich meine, nochmal zur Erinnerung, Nations-League-Finalrunde, Halbfinale, Deutschland-Portugal. Vitinha kam rein, zweite Halbzeit. Ich glaube, es stand 0-1. Da hat er kurz mal 20, 25 Minuten kurz das Gaspedal angetippt. Klar, Ronaldo hat jetzt Tor gemacht und so weiter. Und das zweite war dann auch von ihm zwar nur eingeleitet, aber nicht erzielt. Manche haben so einen Impact, mit dem du gar nicht so rashnest, wie bei Marcus Rashford.
Mit so viel Sprüchen im Hals.
Aber ich finde das Thema, deswegen Props an dich, cooles Thema. Gerne immer wieder mal sowas, dass man so einen sich im Blick nimmt, der vielleicht gar nicht so ein Blick ist oder auch ein Thema, ein Verein, ein Club. Also man könnte jetzt natürlich auch über den Sensationsmeister aus Schweden sprechen oder über Vincent Kompany oder. Aber ich finde das Thema gut und wie gesagt, er hat getroffen jetzt
doppelt
wieder.
Und den Elfmeter rausgeholt. Sogar, ne? Also eigentlich 3 Torbeteiligungen.
Und den Elfmeter rausgeholt. Also auch bei dem 6-1 jetzt einer der führenden Spieler. Es soll Menschen geben, die hin und wieder auch mal darauf setzen, dass Marcus Rashford ein Tor schießt und damit erfolgreiche Quoten erzielen. Also ich glaube, der ist gerade verlässlich im Sturm da und für Flick auch ein wichtiger Faktor. Klassiko ist, glaube ich, am Wochenende auch noch, wenn wir darauf mal hinausblicken. Ergo wird dann auf jeden Fall nochmal über ihn zu sprechen sein, wahrscheinlich im Nachgang. Können wir ja gerne wieder in der nächsten Woche, machen wir ja hin und wieder mal ein Thema nochmal aufgreifen.
Ob der Markus die Madrilen fortgerasht hat oder nicht. Aber genau nochmal ein so. Kleiner, wo du gerade Mjällby als Dorfclub angesprochen hast, den schwedischen Meister. Da musste ich ja auch so ein bisschen lachen. Man hat ja immer so Träume. Und als sie dann gesagt haben...
Wie heißen die nochmal?
Mjällby.
Mjällby?
Ja, weil ich...
Ich könnte das nicht aussprechen.
Wenn ich richtig bin, dann
also, du hast
es müsste
es so,
Mjällby sein.
Frag nochmal Lothar, weil der hat sich auch so gefreut über Rössing-Lellesit.
Ja, der wird es anders klingen, aber ich glaube, es heißt Mjällby. Auf jeden Fall hab ich dann nur mal gelesen, wie viel Einwohner dieser Ort hat. Und da 1400.
Oder?
Da habe ich dann gedacht, es ist ungefähr so viel wie mein Heimatverein, also da der Ort Einwohner hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Heimatverein mal deutscher Meister werden würde, das wäre schon ziemlich krass. Aber ich habe jetzt gemerkt dadurch, es ist nicht unmöglich. Ich kann mir dieses Projekt vielleicht nochmal auf die Fahne schreiben. Vielleicht schaffen wir das, bis ich 60 bin.
Ja, der Ort, in dem ich Fußball spiele, der auch, glaube ich, 2300. Also hat der sogar mehr Einwohner, mehr Potenzial
ja, siehste,
noch für die großen Geschichten.
Echt cool. Also schön, dass es sowas gibt.
Aber weißt du, was gar nicht groß Geschichten schreibt? Unsere Hot Takes.
Oh, aber fast. War nicht so schlecht, mein Tipp.
Nee, stimmt. Also ich war schon sehr weit weg. Also ich hatte ja gesagt, nur Tore nach Standards. Harry der Kane hat vorgelegt beim deutschen Klassiko, der nicht so genannt werden soll, zum 1-0. Aber dann sind noch zwei Tore aus dem Spiel herausgefallen. Gut, wobei Bellingham, also der Jobe, der da Ulis anschießt, auch irgendwie sehr das war ein halbes Standardtor.
Also, nein, das aber, war ein bisschen kurios, aber ja.
Und Brandt dann am Ende auch noch. Also forget it, weiterhin 1-0 durch dieses kuriose Deutschland-Getippe da im ersten Nations League-Zyklus im September.
Ich weiß auch nicht, warum Caua Santos der Meinung ist,
Santos.
Ich stelle eine Mauer, die keinen Sinn hat und dadurch Grifo noch das Tor macht. Ansonsten,
das war dein Tipp.
Ja, hätte ich jetzt heute feiern können.
Du hast gesagt, es gibt drei Auswärtssiege und das sind aber, also mindestens, und das sind dann aber auch mehr als Heimsiege. Das war ja der Tipp und es wären dann vier gewesen und es hätte gereicht. Unabhängig
Richtig.
Vom letzten Spiel St. Pauli Hoffenheim. Und das ist interessant, weil Caua Santos ist ja auch ein Thema, wird, wenn man uns hört, nicht im Tor gestanden haben.
Richtig.
Gegen
Cetera,
Liverpool, weil Cetera, was ich aus Frankfurter Sicht sehr, sehr wichtigen Move halte, nachdem man ihm lange den Rücken freigehalten hat, dem jungen Caua. Aber okay, so, die Tipps
müssen
sind
wir ein anderes,
gewesen.
Müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal auseinanderklamüsern, dieses Thema.
Machen wir bestimmt. Wir sprechen ja auch noch über Torhüterinnen am Freitag, weil da zwei nicht da sind, mit Anne Berger und mit Mamutovic. Das heißt, auch da werden wir auf jeden Fall eine Torwartfrage beantwortet bekommen. Torhüterinnenfrage im Nations League Halbfinale Hinspiel und dann am Rückspiel auch kommende Woche Dienstag in Frankreich. Wir sehen uns Freitag auf jeden Fall. Aber zuerst tippen wir noch Hot Takes.
Ja, hast du dir schon irgendwas ausgedacht?
Ja, der SFC Köln hat einen interessanten Doppelpack. Der spielt nämlich erst gegen Dortmund in der Bundesliga und dann gegen die Bayern im Pokal.
Mhm.
Köln wird beide Spiele gewinnen.
Oha, das ist ein echt guter Hot Take.
Köln wird die Dortmunder besiegen und wird gegen die Bayern, die ja sowieso einen Fluch haben im Pokal und ewig nie im Finale waren, gibt es seit 2020 nicht mehr, mal wieder in der zweiten Runde das Zeitliche segnen. Ja, im Geißbockheim, da gibt es dann die Biere.
Da gibt es dann die Biere. Ich würde, weil es halt, ja, ich weiß nicht, ob du das anerkennst als Hot Take, ich hätte gesagt, dass
ja,
es am Wochenende den nächsten Trainerwechsel gibt und der VfL Wolfsburg echt auf dem Arsch kriegt in Hamburg. Das
ist
heißt,
das zweite oder dritte Mal, dass du Trainer wechselst. Ich glaube, es war schon mal Wolfsburg mit Hasenhüttl. Was hast du denn mit deinem Ex-Verein
nicht.
Zu schaffen?
Ja, aber das wird passieren. Bin,
du
also
rufst dann
glaub
da
ich
an.
Zumindest, ich glaube, dass der VfL Wolfsburg mit zwei Toren, mindestens mit zwei Toren Unterschied in Hamburg verliert und dann ein
Simone
neuer Trainer auf die Trainerbank
okay.
kommt.
Gut, okay. Wir hoffen es nicht, sondern es ist ein Hot Take. Um das nochmal zu
es
sagen,
ist ein Hot Take,
nicht,
ja,
Trainer entlassen
aber
werden.
Ich
ist ein Hot Take.
Glaube tatsächlich so, was da in den letzten Wochen los war, wird
ja.
das, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Vielleicht kriegen sie ja die Kurve. You never know.
Ja. Dann hoffst du das eigentlich und setzt aber den Hot Take anders.
Naja, wir setzen ja immer die Hot Takes, dass es die unwahrscheinlichere Variante ist, oder? Ansonsten
ja,
wäre es ja kein Hot Take.
Also sie verlieren jetzt mit 2 und das wäre dann Simonis Ende.
Genau. Mit gut, Minimum 2. Unterschied.
Ja, sehr gut.
Könnte auch noch mehr sein. Nein, kann nicht. Schauen wir mal.
Dann sehen wir uns am Freitag in Düsseldorf. Ich freue mich drauf. Wird bestimmt
genau, ihr könnt alle einschalten. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, 17:15 geht's los in der ARD und 17:45 ist Anstoß.
Genau.
Ich bin wieder dabei.
Almut ist wieder dabei. Ist ja nicht so, dass sie gerade erst Mama geworden ist.
Und Roman muss auf die Kleine aufpassen während des Spiels.
Ja, das kann natürlich passieren, weil es ja bloß eine gute Idee ist. Aber,
auf der Pressetribüne.
Werden wir sehen. Ich freue mich drauf, was ein Jahrhundertspiel fast schon bei der EM Deutschland-Frankreich, 10 gegen 11. Wir erinnern uns alle noch, der Griff in die Haare und so weiter. Also schönes Wiedersehen.
Ja, gucken wir doch mal, ob Kathi Henrich wieder dabei ist und also von Anfang an dabei ist und wie viele Minuten sie dann auf dem Platz sitzt. Aber das wird nicht nochmal so passieren, ganz sicher nicht.
Auch da sind wir dann wieder beim Anfang. Manche Spiele laufen, wie sie laufen und werden auch in 100 Jahren nicht nochmal so laufen. Liebe Grüße gehen raus an Kaspar Jüllmand und Co.
Sehr schön.
In diesem Sinn. Vielen Dank, Almut, hat mir Spaß gemacht. Schönes Thema.
Ja, schöne Woche euch allen. Viel Spaß bei den ganzen Spielen, die anliegen in diesem, ja, doch internationalen Fokus und dann auch schon wieder Bundesliga und Pokal und Sonstiges haben wir wieder viel zu besprechen nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.